Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Doppelgänger Tech Talk.
So geht Startup.
Zum Digitalduell.
Zu Handelsblatt Disrupt.
OMR Podcast.
Welcome to the world of the media.
Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Alexander Mrozek, dem Gründer und Podcast-Host von Digitale Optimisten. Darüber haben wir gesprochen. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Alexander hat da wirklich ein ganz, ganz tolles Podcast-Format ins Leben gerufen, das ja knapp vor der 100. Ausgabe steht, also auch schon lange dabei. Sehr, sehr inspirierend, denn er hat wirklich hochkarätige Gäste und stellt diesen Gästen vor allem immer die Frage, welches Startup sie eigentlich gründen würden, wenn sie jetzt nochmal gründen würden. Deswegen geht es unglaublich viel um Ideen, aber es geht natürlich auch um Markteinblicke, um Perspektiven, um Meinungen und auch wirklich fundiertes Know-how. Deswegen, es lohnt sich, diesen Podcast mal anzuhören. Aber wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, dann ist wahrscheinlich dieses Gespräch jetzt hier der ideale Einstieg. Hier also Alexander Mrozek, der Gründer von Digitale Optimisten.
Startup Insider Daily. Media Talk.
Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Alexander Mrozek, dem Gründer von Digitale Optimisten. Hallo Alexander.
Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
Freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Du bist ja in der Szene kein Unbekannter. Das liegt, glaube ich, an deiner Vergangenheit und an dem Hut, den du gerade aufhast, ne? Also der Haupthut.
Ja, wenn du das sagst. Ja, ich meine, du bist wahrscheinlich so in der Szene vernetzt wie kaum ein anderer. Das heißt, I'll let you be the judge.
Ja, nee, also tatsächlich kennen wir uns über deine Rolle bei Oetker Digital, ne? Und hab gesehen, das machst du auch weiterhin fleißig, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja. Wollen wir darüber 1-2 Sätze verlieren oder wollen wir einsteigen direkt in Digitale Optimisten?
Wie du magst, was dich und die Hörer interessiert. Klar, wir können gerne auch darüber reden, klar, oder über Digitale Optimisten, wie du möchtest.
Nee, dann lass uns doch mal kurz einmal so deinen Blick auf diese, also Oetker Digital, ein spannendes Projekt. Vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, was ihr da macht. Vielleicht ist das so ein guter Einstieg.
Ja, gerne. Also die Oetker Gruppe ist eine sehr etablierte Gruppe in Deutschland. Die Dr. Oetker, ich glaube, das kennt jeder, gibt es seit 130 Jahren. Aber es gehört noch mehr dazu. Also die Radeberger Gruppe mit Marken wie Hever oder Schöfferhofer oder Berliner Pilsner gehört auch dazu. Konrad und Wiese von der Benjamin Blümchen Geburtstagstorte, die vielleicht der ein oder andere okay. Hörer mal hatte. Ja, das gehört auch dazu. Die Flaschenpost gehört dazu und noch ganz viele andere Firmen. Mhm. Und du musst dir vorstellen, dass die Oetker-Gruppe natürlich jetzt ja erfolgreich war in vielen Jahren, aber dass natürlich auch große Fragen der digitalen Transformation auf die Gruppe trifft. Und da ist Oetker Digital seit 6 Jahren da und wir sind ganz ganz unterschiedlich aktiv. Ja, wir haben in der Vergangenheit sind wir dadurch ein bisschen bekannt geworden, dass wir mit dem Durst Express da ein sehr erfolgreiches Projekt am Markt hatten, der dann in die Flaschenpost sozusagen zusammengemerged wurde und auch andere Projekte. Und wir sind auch viel aktiv in der Gruppe, ja, dass wir zum Beispiel Digital Marketing Projekte aufsetzen oder Verantwortung für gewisse Bereiche übernehmen oder auch Data Sciences und Data Engineering Arbeiten übernehmen. Mhm. Und genau, so sind wir aktiv und immer auf das Ziel einzahlend, was ist eigentlich, was heißt eigentlich Transformation für so einen etablierten FMCG-Konsumgüterhersteller wie die Oetker-Gruppe?
Und wer jetzt denkt, er hat irgendwie Anknüpfungspunkte mit euch, kann er sich bei dir melden oder wie ist der beste Kontaktpunkt, die beste Einflugschneise?
Klar, gerne auf LinkedIn, natürlich, ja. Freue ich mich immer.
Super. Dann lass uns das mal als Brücke nehmen jetzt zu Digitale Optimisten. Gibt es denn da eine logische Brücke? Also ist das Ganze verknüpft oder würdest du sagen, es sind zwei komplett voneinander losgelöste Themen?
Also der Podcast Digitale Optimisten, den habe ich schon vor längerer Zeit gegründet. Damals war ich noch bei Google in San Francisco, also da war ich noch gar nicht in der Oetker-Gruppe. Deshalb sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. Natürlich ist, sagen wir mal, die Gespräche, die ich führe, die helfen mir natürlich auch gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Deshalb ist das manchmal inhaltlich ganz hilfreich, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge.
Und lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was du damit erreichen möchtest. Also wen adressierst du? Und weil wir können gleich mal über einzelne Folgen sprechen. Das ist ja wirklich auch eine tolle Frequenz. Und ihr geht ja auch auf die Folge 100 zu. Wobei das wahrscheinlich sogar dann die 100 abseits der von San Francisco ist. Wahrscheinlich ist das 100 der deutschen Folgen, ne?
Nee, also das wäre dann die 100. Gesamt. Also ich glaube, im ersten Jahr war ich noch in San Francisco, dann kam Covid und dann habe ich den Fokus ein bisschen geschiftet und der Fokus, den wir jetzt haben, genau, der ist jetzt seit 2 Jahren ungefähr bin ich wieder in Deutschland.
Und sag mal, Fokus für dich und Zielgruppe, also was wollt ihr erreichen und du erreichen mit dem Podcast?
Ja, total gern. Also was wir machen mit Digitale Optimisten ist, wir reden über Geschäftsideen. Ja, und das machen wir mit erfolgreichen Investoren wie Florian Heinemann von Project A oder Christian Leibold von Headline war schon da. Oder aber auch mit Gründern, ja, wie wir hatten Nikolas Hartmann von Fly, der Erbsenmilch da. Oder Sven Schulz, der die Folge werden wir bald veröffentlichen, der seine Batterietechnikfirma letztes Jahr für 700 Millionen Euro verkauft hat. Aber auch so jemand wie Johannes Vogel. Weißt du, Leute, die sich mit Politik interessieren, die sehen den manchmal bei Anne Will. Der ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Und wir stellen denen eigentlich eine ganz einfache Frage. Nämlich, welches Startup würdest du heute gründen, wenn du mehr Zeit hättest? Weil die Leute sind ziemlich busy, ja, und sind vielleicht heads down und arbeiten an ihrer Idee, aber wie diese Leute strukturiert sind, ist, dass die sehr, sehr viele Probleme links und rechts noch sehen. Ja, und wahrscheinlich wünschen sie sich auch, jemand anders würde die Probleme lösen, aber sie sind halt Gründer und können sich nur mit einem Thema beschäftigen. Vielleicht ist das so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, so Musiker, die überall einen Rhythmus hören, ja, und vielleicht Songideen bekommen. Vielleicht ist das auch so bei einigen Leuten, die überall Geschäftsideen sehen. Und mit den Leuten, ja, die dann wirklich einen Insight haben oder sich in der Szene beschäftigen, das finde ich total spannend, denen die Frage zu stellen, was würdest du denn gründen, ja, wenn du was anderes machen würdest oder wenn du mehr Zeit hättest oder dich klonen könntest, wie auch immer. Und das machen wir über den Podcast, auch eine Website, da sammeln wir die Ideen und ja, das soll eigentlich ein Kanal sein für diese Menschen, ihre Ideen auszuspeichern und unsere Hörer sind dann Menschen, die sich für das Thema Unternehmertum interessieren. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wollen die einen Side-Hustle gründen, ja, vielleicht wollen die selbst ein Startup aufmachen, ihren Job kündigen oder vielleicht haben die selber gerade ein Startup und wollen einfach mal hören, was es da draußen noch so gibt. Und das ist so ein bisschen die Idee des Podcasts.
Ja, das fand ich auch ganz cool. Florian Heinemann hat ja eine schöne Idee mitgebracht bei dir im Podcast. Die habe ich hier auch schon zitiert. Ne? Da ging es um das Thema Privacy und Kindersicherung vor allem, dass man irgendwie heranwachsende Jugendliche irgendwie ein bisschen absichern sollte vor den, sagen wir, vor den einfachen Barrieren, von denen man, durch die man nicht abgehalten wird, auf Seiten zu kommen, wo man als Jugendliche nichts verloren hat. Das fand ich einen sehr, sehr charmanten Blick. Hätte ich bei Florian gar nicht erwartet. Aber ich glaube, er hat dann auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, er würde auch nicht investieren. Ne? Er hat fand es aber nur ein Feature, das fehlt. Ja.
Genau, ja, das war ganz witzig. Also er hat insgesamt 2 Ideen gepitcht, sagen wir mal, im Podcast. Eine davon war die Parental Control App, genau wie du es gerade gesagt hast. Da haben wir so ein bisschen drauf rumgedacht und da waren wir so ein bisschen zu abhängig von Apple, ja, wenn die jetzt plötzlich doch ihre Marktmacht auf so eine richtige Lösung fokussieren. Vielleicht ist man dann weg. Ein bisschen so, weißt du, wenn man vielleicht früher eine Podcast-App gebaut hat und dann kam doch Apple Podcasts und oder eine Wecker-App oder sowas. Sowas gab es ja immer mal wieder. Aber eine andere Idee, die er hatte, das fand ich auch ganz spannend, das war letztlich eine Digitalberatung für den Mittelstand. Ja, und der Gedanke, den Florian da hatte, ist, Hersteller, die aktuell noch keinen so guten Zugang zu ihren Kunden haben, keinen direkten Zugang zu Kunden, denen würde er gerne helfen, halt diesen direkten Kundenkontakt herzustellen. Also CRM-Systeme, Shop-Systeme, also eine Kombination aus einer Beratung und Wissen darüber, wie man Tech-Stacks aufbaut. Und das fand ich deshalb ganz spannend, weil ich meine, Florian Heinemann ist einer der super erfolgreichen Investoren Deutschlands, aber beide Ideen sind nicht so wirklich VC-ready.
Ja, stimmt,
das eine eine Parental Control App, kann man noch vielleicht den Case machen, aber eine Agentur, da würde wahrscheinlich kein VC rein investieren. Deshalb muss er vielleicht nochmal wiederkommen und nochmal eine andere Idee pitchen.
Aber man sieht an dem Beispiel, wie tief ihr reingeht. Ne? Das heißt, also da diskutiert ihr auch so eine Idee schon relativ lange rum und untersucht die auch oder durchleuchtet die von verschiedenen Seiten. Ne?
Ja, das macht ja auch Spaß. Ja, mhm. Also sagen wir mal, es ist ja auch, wenn du so ein Spark hast und wenn da sich dann noch zwei, drei andere Ideen entwickeln daraus, das finde ich ganz, ganz, ganz witzig. Wir reden auch oft darüber, wie man eigentlich die ersten Kunden finden könnte oder mhm. was man eigentlich als allererstes machen könnte, um eine Nachfrage zu testen oder so. Das versuchen wir schon auch zu machen, ja, das stimmt. Mhm.
Und mit dem, sagen wir, Mittelstandsberatung oder produzierendes Gewerbeberatung, da trifft er ja schon bei dir auch einen ziemlichen Nerv, ne? Das wäre ja so ein Thema eigentlich, da fühlst genau. du dich fast zu Hause, oder?
Ja, da habe ich natürlich einen Link, das stimmt, das stimmt, da bin ich viel unterwegs, hast du recht.
Und trotzdem die Gastauswahl, Johannes Vogel hast du gerade erwähnt, zum Beispiel, wie passt der jetzt da rein und was? Die Folge habe ich nicht gehört. Was hat er für eine Idee mitgebracht?
Ja, ein Politiker, ja. Und in der Tat ist das, fällt er ein bisschen aus dem Raster. Und genau deshalb fand ich es aber so spannend. Denn Johannes Vogel, der hat eine ganz interessante Geschichte. Der ist zwar schon lange in der Politik, aber der hat wahnsinnig viel gemacht. Der hat zum Beispiel das als Chefredakteur, glaube ich, das Mitgliedermagazin der FDP. Der hat auch einen Wahlkampf geleitet. Mhm. Ja, der war verantwortlich für Bundestagsfraktionen und hat eine Partei geleitet. Und den habe ich gefragt, was ich daran spannend fand, wenn man mal überlegt, wie groß der Markt für Politikberatung und auch Startups im Politikbereich in USA ist. Mhm. Ja, also zum Beispiel Donations ist da ein Riesenthema. Mhm. Ja, da kannst du mit einer SMS einfach schnell $5 donaten und das ist ein Riesengeschäft. Oder überleg mal Cambridge Analytica, ja, ein Negativbeispiel. Mhm. Ja, aber auch eine Riesendatenfirma, die aber auch dafür da war, um Marktforschung zu machen für Politiker und Werbung auszuspielen. Also da gibt es irgendwas, vor allem außerhalb Deutschlands. Und mit ihm habe ich dann so ein bisschen gesprochen, Mensch, wenn du so viele Hüte aufhattest, was ist denn, ist da irgendwas? Also wenn irgendjemand da draußen zuhört, im Politikbereich vielleicht interessiert ist und sich für Unternehmertum interessiert, was würdest du dieser Person denn empfehlen? Mhm. Ja, um deine Frage zu beantworten, also er hat eine Idee mitgebracht, die fand ich auch ganz spannend. Also er hat nämlich auch mal eine Arbeitsagentur in Wuppertal geleitet. Also eine ganz, ganz colorful Person. Und er hat gesagt, also das größte Problem, was er aus einer Politikersicht sieht, ist der ja vielleicht gar nicht mehr Fachkräftemangel, aber der Arbeitermangel in Deutschland. Ja, dass es einfach zu wenige Leute gibt, die halt die Jobs machen. Und da hat er ein Konzept gepitcht, vielleicht sogar in Kombination mit den Goethe-Instituten, die ja schon vor Ort sind, um dem deutschen Mittelstand, die es vielleicht noch schwerer haben, die nicht so eine Name Recognition haben, wie jetzt BMW oder Siemens oder so, denen zu helfen, vor Ort talentierte IT-Kräfte anzuwerben, ja, und denen auch Programme zu machen. Ein bisschen geht das in die es ist vielleicht gar nicht so einfach, da die Trennung zu einer NGO zu finden, aber zumindest hat er das Problem als worth solving beschrieben.
Und wenn du jetzt heute gründen würdest, sind da so zwei, drei Ideen hängen geblieben bei dir, wo du sagst, die könnte man eigentlich umsetzen. Danke für die Inspiration.
Ja, man muss immer so ein bisschen, das macht mir ja gerade Spaß, ja, dieses auch der Gedanke, was würde ich denn machen? Also ich stehe jetzt nicht ganz so nah vor einer Gründung. Ich habe auch mittlerweile zwei Kinder. Das ändert doch den Denkprozess ein bisschen. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen. Ja, ich habe neulich, wir haben in einer Folge, haben wir zum Beispiel mal über das Thema DALL-E 2 gesprochen und das künstliche Erzeugen von Bildern durch eine künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal thematisiert hast im Podcast.
Haben wir, ja.
Ja, und das finde ich unglaublich faszinierend, was da passiert. Und damals haben wir so ein bisschen drauf rumgedacht, Mensch, was könnte man denn daraus machen? Und wir haben so ein paar Use Cases definiert. Und eins davon war, wenn du ein Makler bist, ja, und sagen wir mal, Fotos von einer Wohnung ins Netz stellst, wäre es nicht fantastisch, wenn ich das nicht wirklich mit echten Möbeln ausstellen müsste, sondern ich einfach mit einer künstlichen Intelligenz den Raum so erschaffen kann, dass es vielleicht für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern anders aussieht als den Single, der vielleicht eher ein Büro braucht und die zwei Kinder, da wird dann aus dem dritten Raum, dem kleinen Raum, wird dann aus dem Kinderzimmer. Und kann ich das nicht streamline, ohne jetzt da wirkliche Möbel hinzustellen, sondern auf Knopfdruck da dieses Homestaging, das ist ein Riesenmarkt in den USA vor allem. Und das hat einer gemacht. Also das hat einer, ich weiß nicht, wie das zu dem gekommen ist. Vielleicht hat er die Idee auch vorher, kann natürlich auch sein. Und der hat, der macht Building in Public und der hat neulich auf Twitter gepostet, dass er knapp unter 10.000 Euro Monatsumsatz damit macht, mit dieser Nische. Und das fand ich ganz spannend, weil das zeigt, dass gerade eigentlich ein ganz spannender Moment ist, wo also DALL-E 2 für die Bildgenerierung, GPT-3 ist, das macht die Texterzeugung, ja, macht das sehr einfach. Es gibt auch Startups, die das für die Audioerstellung machen, also einfach du tippst einen Text ein und dann entsteht Audio. Und letztlich finde ich das Generative AI, nennt man das. Und ich glaube, das ist so ein spannender Punkt gerade, wo man wahnsinnig viel unternehmerischen Ehrgeiz aufbauen kann, weißt du, und auch neue Nischen erschließen kann. Das finde ich total spannend, aber ja.
Bin ich total bei dir und auch das ist ein Thema, glaube ich, an solchen Trends sieht man eben, glaube ich, wie wichtig das ist eben auch, dass man die Brücke von Innovationen, digitalen Innovationen zum Mittelstand eben früh baut, ne? Und dass diese Brücken stabil sind, weil du halt, also ich meine, das ist fast ein Tsunami, der da auf bestimmte Branchen zurollt, ne? Das ist vielen, glaube ich, noch gar nicht klar, wie schnell das gerade geht, ne?
Ja, total. Also auch angrenzend da ist so ein Bereich Automatisierung, finde ich auch total spannend. Auch da ist im letzten Jahr sind neue Startups auf den Markt gekommen, die Prozesse automatisieren. Ich habe neulich gelesen, dass die Zurich-Versicherung, die hat einen Chief Automation Officer eingestellt, also auf die höchste Geschäftsführungsebene, jemanden, der sich nur darum kümmert, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Auch das finde ich total spannend, was da, ob möglicherweise entsteht da auch ein neuer Markt. Vielleicht wie damals, weiß ich nicht, als SEA-Tools, ja, Advertising, Facebook und Google Ads aufkam, ist ja auch eine neue Industrie entstanden, wo SEA-Spezialisten halt Werbekampagnen aufstellen. Vielleicht entsteht so ein Agenturmarkt auch für das Thema Automatisierung. Ja, wer weiß. Also ich finde es gerade einen wahnsinnig spannenden Bereich, über sowas nachzudenken, auch am Puls der Zeit zu bleiben. Weil ich glaube, für alle, die sich, auch wenn natürlich gerade, sagen wir mal, ja, die Voraussetzungen andere sind als letztes Jahr. Aber eigentlich ist gerade, passieren gerade so große technologische Veränderungen, dass es sich schon echt Freude macht, drüber nachzudenken.
Ja, und trotzdem würde ich sagen, die Deep Tech-Themen, also das soll jetzt nicht zu pauschalisieren klingen, aber solche Themen, DALL-E und sowas oder OpenAI, ne, das sind ja eigentlich Themen, die nicht in Deutschland stattfinden, also nicht hier geboren werden. Also es ist cool, dass du sagst, in dem Bereich zu gründen wär spannend, aber ich würde fast vermuten, da ist der Zug schon fast so ein bisschen wieder an uns vorbeigegangen.
Ja, also wenn du jetzt die Deep Tech ansprichst, ja, ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass wir da noch einen Wettbewerb hinbekommen. Ich glaube, die Anwendungsfälle dieser Technologie, ja, also ein bisschen so wie jetzt, also auch jede bahnbrechende Technologie, die erzeugt ja auch neue Geschäftsfelder, ne? Also mein Beispiel eben war, neue digitale Marketingmethoden spawnt einen Agenturmarkt, ja, für SEA oder, weiß ich nicht, neue Automatisierungs- und programmatisches Advertising. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch in so Bereichen wie Automatisierung, auch dem Zusammenstecken von Tools im Tech-Stack von Automatisierungstools auch Potenzial sehen, wo die Underlying-Technologie in der Tat wieder mal nicht in Deutschland ist, aber es ein Potenzial gibt, lokalisiert Unternehmen aufzubauen, die darauf halt verschiedene, sei es Märkte oder Unternehmen beschleunigen.
Aber dann lasst uns aber vielleicht, wenn das so euer Schwerpunktthema ist, nochmal so kurz sezieren, was macht denn eine gute Geschäftsidee eigentlich aus? Ne? Jetzt hast du gerade eben schon so als einen Bereich so ein bisschen, glaube ich, aufgemacht, Timing, Opportunity, ne? Vielleicht so der Status der technologischen Entwicklung. Aber was sind noch weitere Kennzeichen von einer guten Idee?
Ja, das ist eine tolle Frage. Also ich glaube, viele würden dir auch auf die Frage antworten, dass die Idee vielleicht nur sekundär ist, aber Execution ist total entscheidend. Klar, ja? Und das mag auch sein. Ja? Also ich glaube, natürlich ist eine 10% schlechtere Idee, die aber 5% besser executed wird, ist wahrscheinlich sogar besser als die Idee. Trotzdem aber, macht es einfach mir wahnsinnig viel Spaß, über Ideen zu sprechen. Und über Execution kann ich nicht so viel reden in einem Podcast. Und B, ich finde es auch, dass, wenn ich jetzt mal mich in so einer Pitch-Situation vor einem Venture Capital Fund sehe, dann trotzdem muss ich ja auch mit irgendeiner Idee begeistern. Ja, ich muss ja connecten. Vielleicht muss ich ihnen auf einen größeren Trend einzahlen oder ich muss eine Vorstellung haben von der Zukunft, die mich begeistert und dann auch andere begeistert. Also ganz egal ist die Idee meines Erachtens nicht. Und wie gesagt, ich finde es einfach spannend, darüber zu reden. Ich finde die Frage, wie wir auf diese Ideen kommen und wie wir darüber nachdenken, die ist, glaube ich, vielleicht genauso spannend. Denn ich mache mal ein Beispiel. Die Social-Media-App BeReal, die kennen mittlerweile immer mehr Leute. Die ist Nummer 1, glaube ich, in den Social-Media-Charts. Und die ist anders als TikTok und die brandet sich auch ganz anders. Die sagt doch, sie ist das Anti-TikTok. Also einmal am Tag kriegt man eine Notification, man macht ein Foto, ja, und sonst kann man, ich glaube, nicht die Fotos von den Freunden sehen. Und die ist super erfolgreich und die ist deshalb erfolgreich, weil die eine neue Zielgruppe targetet, ja, nämlich Leute, die Realness wollen und die keinen Bock mehr haben auf Instagram und Filter und so weiter. Und dann finde ich es interessant, wenn man so ein Playbook findet oder so ein Muster, was erfolgreich ist, wie kann man das auf andere Branchen übertragen? Also welche anderen Segmente, Märkte, Bereiche haben eigentlich ein ähnliches Problem? Und wo glaubt man, gibt es, kann man mit einem ähnlichen Playbook eigentlich auch erfolgreich sein? Und für mich ist das Dating bietet sich dafür perfekt an. Ja, denn da sagen auch alle, ich glaube, über 50% aller Amerikaner sagen, dass sie keinen Bock mehr haben auf Tinder, weil das alles so fake ist, ja, weil man irgendwie dann doch schlechte Erfahrungen hat. Und eigentlich hindert einen nicht, dass sowas zu bauen, so ein BeReal für Dating, wo man vielleicht einmal am Tag was postet und sonst nicht mehr mit seinen Matches chatten darf, wenn man sein Bild nicht macht, ja, wo man dann real zu sehen ist, vielleicht auf der Couch oder weiß ich nicht, vielleicht doch im Fitnessstudio. Auch das könnte diese gleiche Zielgruppe adressieren, ja, die BeReal für Social Network adressiert hat. Und das ist vielleicht, um deine Frage zu beantworten, sowas finde ich immer spannend, wenn man Muster oder Playbooks erkennt, die irgendwie einen großen Markt bespielen und die auf andere Märkte überträgt. Aber ein anderes Beispiel ist, also man kann es auch wirklich, wenn man anfängt, so darüber nachzudenken, dann sieht man wirklich sehr viel. Ein anderes Beispiel, was auch immer eine ganz spannende Quelle ist für Geschäftsideen, ist, wenn man sich die Annual Reports die Jahresabschlussberichte von börsennotierten Firmen durchliest. Und neulich hat jemand mir was zugeschickt, war von 1-800-Flowers. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Das ist ein Online-Blumenhandel. Mhm. Ich glaube, einer der ersten, auf jeden Fall einer der größten. Mhm. Und die schreiben in ihrem Online-Report, dass sie sehen das größte Wachstum für in der Zielgruppe von Studenten, die Succulents kaufen. Das sind diese kleinen, oft so Kakteen, die oft bei Zahnärzten stehen, auf dem Fenster sind, okay, weißt spannend. Du? Und die irgendwie, die sind ein enormes Wachstumspotenzial. Und das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt überhaupt keine Tech-Idee, ja, aber da könnte man eigentlich auch sagen, Mensch, wenn die das sehen, dass es ein wahnsinniges Wachstumssegment ist, warum überlegt man sich nicht, das wäre vielleicht eher eine Idee für einen Zeithassel, da die Zielgruppe besser zu erschließen und eine Seite zu bauen, die halt diese Zielgruppe mit ihren Needs besser erschließt. Also was ich sagen will, ist, es ist schwer zu sagen, welche Idee gut ist oder nicht. Ich glaube, sie brauchen einen kleinen Spark, ja, sei es irgendwie ein Muster, was man irgendwo erkennt oder irgendeinen Marktdemand. Aber am Ende gibt es da so ein großes Problem, that's worth solving, ja, dass jemand unbedingt lösen muss. Und dass Leute, auch potenzielle Kunden, eine gewisse Trägheit überwinden können, um auf eine neue Lösung zu gehen. Und das ist so ein bisschen der, in so einer frühen Phase, der Test, den wir uns immer anschauen, ist das Problem groß genug? Und wenn wir glauben, ja, dann ist es, glaube ich, ein schönes Konversationsthema für einen Podcast.
Nee, sehr cool. Also das heißt eigentlich, also erstmal dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich inspirieren lassen und über Dinge nachzudenken, das ist, glaube ich, super spannend. Und ich glaube, das zeichnet fast jeden Unternehmer aus, ne? Dass man eigentlich, man hat zwar seinen Fokus auf das eigene Thema und trotzdem guckt man so links und rechts, dann die Leute eben mal zu fragen, sag mal, was fällt dir noch ein an weiteren Ideen oder was hat dich irgendwie noch, was ist dir begegnet? Aber jetzt gerade, wenn ich das mitnehme, das war eben so zum Beispiel Markterschließung oder einen Markt zu entdecken, wo Leute genervt sein könnten, ne? Dieses BeReal-Thema, das war ja eigentlich so, oder auch im Dating-Bereich, wo man einfach das Gefühl hat, da sind die Nutzer bereit, zumindest teilweise bereit für einen Wechsel, ne?
Ja, genau, richtig. Also ich habe mir dann mal 2-3 Zahlen angeguckt. Ich habe gesehen, dass 80% der US-Amerikaner sind oder sind auf Tinder. Die Zahl konnte ich gar nicht glauben. Okay, also die muss ich eigentlich nochmal cross-checken. Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Die kam mir ein bisschen hoch vor. Aber 50%, waren sogar 60% sagen, dass sie schlechte oder sehr schlechte Erfahrungen damit machen. Das finde ich dann spannend, ja, weil dann zeigt sich, okay, irgendwie Tinder ist riesig, die haben wahnsinnige Netzwerkeffekte, aber auch das gleiche Argument galt auch für BeReal, eine kleine App aus Frankreich. Wer hätte gedacht, dass die mal zumindest auf den in den Social Media Charts größer sind als TikTok. Wer weiß, ob sich's hält, ja? Ja, müssen sie sich nicht, dass es wie Clubhouse nach 25 Minuten wieder out ist. Das kann passieren. Aber zumindest zeigt es, dass da doch eine Dynamik ist, ne? Dass ein gewisses Trend Potenzial manchmal da ist. Und die Ideen versuchen wir dann zu beschreiben.
Und dann trotzdem nochmal die Brücke zu den Hörern bei euch und Hörerinnen. Wenn jetzt jemand eine Idee spannend findet, dann ist ja vielleicht der nächste Schritt so dieses Abklopfen der Passgenauigkeit, ne? Zu mir selbst, zu der eigenen Person oder zum eigenen Team. Worauf sollte man da achten? Was würdest du sagen?
Ja, da hast du recht. Also ich glaube, Leidenschaft für ein Thema, Beharrlichkeit ist, glaube ich, eine sehr unterschätzte Tugend. Ich habe, also wenn man mit manchen Gründern spricht, klar, manche diese super Success-Stories, die sind von Tag 1, gehen die durch die Decke und keine Ahnung, steigen in die App-Charts auf oder kriegen irgendwie große Deals mit Unternehmen. Aber bei vielen ist es auch ein Slow Grind, denn es gibt natürlich die eine Kategorie an Unternehmen, die Venture Capital aufnehmen. Die müssen natürlich, die haben auch das Geld, um zu wachsen, ihren Umsatz und dann auch ihre Bottom Line irgendwann. Die haben natürlich ganz andere Mittel. Es gibt aber auch viele Unternehmer da draußen, die, weißt du, was nebenberuflich starten, weißt du, und sagen, hier habe ich eine Leidenschaft und ich probiere es mal. Da finde ich, da nutzen jetzt viele No-Code-Tools, um das ein bisschen länger zu machen. Aber ich finde, Leidenschaft, ein Grundspark, ja, ein Grundinteresse dafür und ich glaube auch Beharrlichkeit, das sind, glaube ich, Tugenden, die ich zumindest bei den Leuten, die ich interviewe, immer wieder feststelle, dass das hilft.
Ja, das Thema VC zum Beispiel ist ja auch eine Frage. Ich meine, da muss ich mich einmal sehr genau in mich reinhören. Bin ich jemand, der sich überhaupt mit Venture Capital beschäftigen möchte? Ist das ein Thema? Also, weil du sagtest gerade, man hat dann zwar die finanziellen Mittel, aber man hat dann ja auch den gewissen Druck, ne? Man muss ja dann auch liefern. Das sieht man jetzt auch gerade. Also bis hin zu, man muss irgendwie Leute entlassen, um die Runway dann irgendwie zu verlängern und so weiter. Also es ist ja auch nicht nur eitel Sonnenschein.
Ja, total. Also ich habe mit einigen Gründern gesprochen, die jetzt die das VC-Game, also die eingestiegen sind und es auch gut läuft, aber man darf nicht vergessen. Also ich würde es auf zweierlei Arten beschreiben. Also ich glaube erstens, wenn man richtig groß werden will, dann braucht man auch Kapital. Also ich kenne noch ganz wenige Firmen, die es komplett ohne externes Geld geschafft haben. Also das hat auch echt seine Berechtigung, ja, und seinen Sinn auch. Und man sieht ja auch, was da an Werten geschaffen werden. Aber klar, für einige Leute auf der anderen Seite ist das dann ein Start in, ja, ein höher, schneller, weiter, wo dann manchmal auch der persönliche finanzielle Incentive auch mal stark abnehmen kann, wenn man mal nicht eine Runde hat, die eine höhere Bewertung hat, ja, sondern dann verwässert man vielleicht doch ein bisschen stärker und nicht jeder wird der nächste Mark Zuckerberg oder wer auch immer. Ich glaube, da habe ich mit zwei Gründern zuletzt gesprochen in der letzten Woche und die sagen auch, ja, ich würde beim nächsten Mal erst sehr spät Geld annehmen, wenn ich wirklich sicher bin, dass das Geld, was ich einsammle, fire to the flame ist. Ne? Also, dass ich dann wirklich ein echtes Wachstum oben drauf, dass ich ein Modell habe, was funktioniert. Ich glaube, da ist zumindest bei ein paar Leuten, mit denen ich spreche, ist gerade so ein bisschen so ein Prozess. Vielleicht haben sie sich vorher gar nicht so gefragt, brauche ich überhaupt Venture Capital, sondern es war der normale Weg. Für einige bleibt das weiter richtig. Und ich glaube, für einige in ihren Modellen ist das vielleicht gar nicht so richtig. Ja, ich glaube, hat nicht Philipp Klöckner auch gesagt, dass er kein Venture Capital annehmen will mit seinem Lollipod, mit seinem Venture.
Ja, hat er mal erwähnt, ja. Also die Hintergründe kenne ich jetzt nicht genau, aber das hat er erwähnt, ja.
Ja, genau, finde ich interessant. Ja, ist mal eine Position, die man vielleicht gar nicht so oft hört, weil vielleicht, wenn man aus der Uni kommt, dann ist der klassische Weg VC-Money aufnehmen. Und das kann auch gut sein, aber ich glaube, vielleicht muss man sich selber noch hinterfragen, wann ist der richtige Moment, das zu tun.
Ja, ich glaube, es wird dann anstrengend, wenn das Geld irgendwie eine knappe Ressource wird. Aber ich finde, ich bin total bei dir. Ich würde, glaube ich, also ich habe hier im Podcast immer wieder Leute, da merkst du, die sind eigentlich nicht leidenschaftsgetrieben, sondern da steht die schnelle Idee, schnelle Execution, möglicherweise schneller Exit irgendwie im Mittelpunkt, was auch ein legitimer Antrieb sein kann. Aber ich finde die Leute viel, viel spannender, wenn sie dann reden, wenn sie über Leidenschaft und irgendwie über diese intrinsische Motivation sprechen. Das merkst du den Leuten an und dann verkaufst du halt weniger deine Zeit, deine Lebenszeit, sondern du zahlst auf etwas ein, was eigentlich irgendwie einem Größeren dient. Das finde ich irgendwie meistens sehr deutlich spannender, ja.
Das merkst du denen an, ja? Interessant.
Genau, ich hatte hier gerade Max Gulde zu Gast von Constellar Space, das war super spannend. Die machen zum Beispiel, der nutzt Satelliten, Aufklärung dafür, um die Bewässerung auf dem Planeten zu überwachen, um zu gucken, welche Felder werden überwässert und welche werden unterbewässert, ja. Und der macht das halt eben wirklich mit diesem Antrieb, weil also total spannendes Thema, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber die Sendung kommt jetzt in den nächsten Tagen raus. Der prognostiziert, dass der Preis für Wasser in den nächsten, also noch in diesem Jahrzehnt, also bis 2029, 2030, sich versechs- bis verzwölffacht.
Ach du Schande.
Mega spannend. Ja, mega. Das wird die nächste Krise, die da kommt. Und die Landwirtschaft ist natürlich ein großer Teil davon. Und der macht das, aber der hat das mit so einer Leidenschaft drüber gebracht, ja. Natürlich ist das ein Riesenmarkt, ne? Also wenn das Ding funktioniert, dann sitzt ja da einer, da hat Lakestar investiert und so weiter. Also ein super spannendes Thema. Aber letztendlich macht er das aus einer intrinsischen Motivation, weil er irgendwie den Impact und Purpose sieht. Und das finde ich halt mega cool. Ja?
Mhm. Ja, das ist stark.
Und genau, und solchen Leuten, das merkst du ihnen sofort an. Du merkst sofort, geht es hinterher um den großen Exit oder geht es quasi um die Mission? Ja, und das, ja, also das jetzt, und ich möchte jetzt keine Negativbeispiele nennen, aber die hatte ich ja auch, ne? Mhm. Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu der Passgenauigkeit und wie man so in sich reinhört. Ne? Also begleitest du gerade Gründer, also bist du auch Mentor und führst solche Gespräche oft?
Ja, also ich bin Mentor im German Accelerator. Das ist noch aus meiner Zeit in den USA. Das ist ein Verein, der sich darum kümmert, deutschen Unternehmern, die den Sprung in die USA machen wollen, ein bisschen zu zeigen, wie das Ökosystem funktioniert, vielleicht auch die eine oder andere Tür zu öffnen. Das mache ich schon, aber es ist doch deutlich weniger geworden, wobei mir die Arbeit doch ziemlich viel Spaß macht. Ja. Das heißt, das ist ein bisschen weniger geworden, aber ich sage mal durch die Leute, die schreiben, wenn die eine Idee im Podcast hören, das finde ich schon ganz interessant, aber ich würde mich jetzt nicht als Mentor bezeichnen. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu oberflächlich.
Nee, nur weil du so nah dran bist. Ne? Ich hatte den Christian Busch hier vom German Accelerator, der, glaube ich, jetzt aber aufgehört hat, habe ich gehört. Ne? Aber der war hier zweimal zu Gast. Das waren auch sehr coole Gespräche, weil er so eine schöne Brücke, schöne Insights aus New York da mitgebracht hat. Hast du noch Kontakt in Silicon Valley? Siehst du, dass da die Uhren ganz anders ticken als hier? Oder bist du in der Lage zu vergleichen zwischen den Ökosystemen, auch der Ideen, um die es da geht?
Ja, das ist eine riesige Frage. Mhm. Das ist so vielschichtig. Also ich glaube, was ich immer bewundert habe und bewundere in San Francisco und im Silicon Valley ist, die Tatsache, dass gefühlt jeder, ich habe damals für Google gearbeitet, jeder hatte da einen Side-Hustle oder einen Gedanken, ja, oder irgendwie, Mensch, das ist eine Idee und war da sehr unternehmerisch unterwegs. Und das auch manchmal, und das hat sich vielleicht auch nur in meinem Kopf abgespielt, ja, aber manchmal, wenn man in einem Café sitzt und alle sitzen vor ihren MacBooks, dann denkt man sich manchmal, okay, wer sitzt hier, ja? An welcher Idee wird gerade gearbeitet? Ne?
Ja, und das ich war dabei, auch, ich war anwesend. Ne?
Genau, das war vielleicht ist auch übertrieben. Aber das, ich finde, dieser Vibe und auch dazu kommt die Nähe zu Vorbildern. Also ich habe oft Leute gehört, die gesagt haben, ja, mein Onkel hat seine Firma an IBM verkauft oder hier mein Cousin macht das oder jemand anders ist in einem Startup, was irgendwie gerade übernommen wurde oder so. Also ich finde irgendwie die Erreichbarkeit von also dieser Pfad, dieser Karrierepfad, der ist für mich ein bisschen, den habe ich immer als viel näher empfunden als hier. Also ich kann auch sagen, wann habe ich Abschluss gemacht? 2010 an der Uni Mannheim. Eine tolle Uni, ja. aber ich habe damals, kam es zumindest mir so vor, ich habe nie so richtig den Pfadunternehmertum habe ich so richtig als ernsthafte Option für mich identifiziert. Ja, jetzt kann man auch sagen, ist meine eigene Schuld, kann sein. Das ist natürlich ganz anders an der WHU zum Beispiel. Ich glaube auch, wir haben da bestimmt auch massive Schritte nach vorne gemacht. Auch ich glaube, die TU München macht da einen super Job, ja, mit dem Unternehmertum und so. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass wir da noch in der also in die Eintrittsbarrieren sind noch ein Tick höher, ja, in Deutschland als in den USA. Das finde ich ist ein großer Unterschied. Aber trotzdem, also ich habe ein Gespräch, was ich im Podcast geführt habe, das ich wahrscheinlich bald veröffentliche. Ich habe mit Sven Schulz gesprochen, ich habe ihn eben schon erwähnt. Mhm. Der hat für 700 Millionen Euro seine Batterietechnikfirma an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Der ist ja sehr offen drüber. Er hatte zum Ende, das Interessante ist, der hatte zum Zeitpunkt seines Verkaufs noch 50% der Anteile. Ja? Mhm. Was wow. Unglaublich ist, finde ich, weil normalerweise ist man ja schon sehr, sehr runter in den Anteilen, die man hält.
Das heißt, den Kontakt musst du warm halten.
Genau, irgendwann, ja. Das ist ein sehr, sehr interessanter Typ, der auch da wirklich auch echt was bewegt in der Bodenseeregion. Und ja, mit ihm habe ich, und er hat mir gesprochen, wie er hat mit mir im Podcast darüber gesprochen, wie er eigentlich diese Idee hatte, in Mitte der 2000er, damals als Tesla noch nicht ein Household Name war, überall, eigentlich eine Technik für Batterietechnik, für Nutzfahrzeuge, also Busse und so zu gründen. Und der hat mir gesagt, er hat damals ist zu der Überzeugung gekommen, dass Elektromobilität die Zukunft gehört. Mhm. Ja, aus verschiedenen Gründen und hat dann den Hörer in die Hand genommen und hat an verschiedenen Universitäten angerufen und unter anderem an der TU Darmstadt, die damals so ein, ja, wie so eine Studentenvereinigung hatten, ja, die sich damit beschäftigt haben. Akasol hießen die und hat dann in der Folge halt diese Firma, ist dann sozusagen zum Businesspartner dieses akademischen Vereins geworden.
Spannend.
Und hat dann das zu einem, ja, 700 Millionen Euro Exit. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube, das ist was, und dann vielleicht noch die Brücke, uns wird auch vorgeworfen, dass wir damals MP3-Format erfunden haben im Fraunhofer-Institut, aber es nie kommerzialisiert haben. Ne? Und das ist aber gelungen. Deshalb vielleicht, also ich glaube, wir müssen es überhaupt nicht verstecken. Es gibt, glaube ich, ganz tolle Forschung. Ja, vielleicht müssen wir jetzt anfangen mal die Unternehmen, Universitäten, die universitäre Forschung durchzutelefonieren, zu überlegen, was es vielleicht für Studentenvereinigungen im Wasserstofftechnikbereich gibt, ja, den Erfolg von Akasol und Sven Schulz zu kopieren. Mhm. Aber ich glaube, es gibt ganz viel. Ich glaube, so der größte Unterschied sind für mich die Vorbilder, die greifbarer sind in den USA und auch die gefühlten Eintrittsbarrieren in diesen Karrierepfad. Den habe ich zumindest als niedriger empfunden.
Mhm. Zeitgleich, also wenn wir die Brücke zu den Universitäten schlagen wollen, das, was ihr jetzt macht mit den Geschäftsideen, also ihr bringt ja jetzt auch, hast mir erzählt, eine Datenbank oder eine Plattform raus, wo man diese Geschäftsideen einsehen kann. Das ist ja eigentlich auch ein hervorragender, inspirierender Vortrag für Universitäten, ne? Dass man irgendwie sich mal vor Studenten stellt, die irgendwie, ich weiß nicht, so am Hin- und Herpendeln überlegen sind, ob sie gründen oder nicht, ne? Denen mal quasi diese Ideen unter die Nase zu reiben und zu sagen, guck mal, das sind auf jeden Fall Ideen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte.
Ja, total. Also das ist ja auch der Claim. Ne? Wir wollen ja klauen unsere Geschäftsidee. Das ist ja ein bisschen der Claim. Wir wollen ja, dass Leute die klauen. Ja, wir haben ja, wir wollen das ja. Vielleicht klaue ich dir deine Idee und gehe zu den Universitäten. Ja, sehr gern.
Nee, mach das gerne. Ich finde, das ist auf jeden Fall, glaube ich, trifft das auf dankbaren Boden, ne? Kann ich mir vorstellen. Und wir brauchen ja definitiv, ich glaube, wir können nicht genügend Gründerinnen und Gründer haben, ne? So umgesagt, Ob wir jetzt mehr brauchen, weiß ich nicht.
Wenn ich das noch sagen, weil ich glaube, die Zahlen, wir haben ja eben über die Eintrittsbarrieren gesprochen. Und wenn du dir überlegst, wie du heute eine Website live bringen kannst, das ist noch mal einfacher geworden als vor 2 Jahren, weißt du? Wo ist da
Thema
schon
für ein Wochenende, ne? Also wenn überhaupt, ja.
Genau, ja. Also und das heißt also, es ist wirklich greifbarer geworden und was ich toll fände, ist dieser, wenn Leute das in sich haben, dass sie den Mut entwickeln und vielleicht kann das, was wir mit Digital Optimisten entwickeln, dann einen kleinen Beitrag leisten.
Mhm. Lass uns nochmal kurz, bevor wir über den Podcast jetzt nochmal reden, ich wollte einmal nur kurz über Mannheim, weil du sagtest, du bist nicht inspiriert von der Universität. Ich hatte vor 2-3 Monaten, da muss ich eine Lanze brechen, hatte ich den Dui Trin, hieß er, zu Gast hier, der macht einen Podcast an der Uni Mannheim, der nennt sich Speak mit Q hinten, mit Q und das Ganze ist quasi ein Ableger von dem Q-Summit und das ist eine Veranstaltung, die eben an der Uni Mannheim passiert. Großartige Veranstaltung, tolle Speaker, die da jedes Jahr auf die Beine stellen. Glaube ich jetzt zum 5. oder 6. Mal, ist glaube ich die größte Startup-Veranstaltung dort in der Region mit so Speaker wie Felix Oswald von Go Student oder wen hatten sie da, habe ich hier noch gesehen, den BioNTech-Gründer und so. Also Auf jeden Fall großartig. Da hat sich was getan, wollte ich damit nur sagen, um eine kleine Lanze für Mannheim zu brechen.
Ja, unbedingt. Ja. Die Alma Mater hat auch noch einen Platz in meinem Herzen. Den Q-Summit gab es damals noch nicht.
Nee, also das ist ein Zeichen dafür,
dass es sich entwickelt hat.
Ja, genau. Aber dann nochmal zurück zu eurem Podcast. Ihr habt ja auch verschiedene Rubriken. Vielleicht magst du uns da nochmal kurz durchführen, weil die folgen ja wahrscheinlich eigenständigen Formatlogiken, ne?
Ja, du hast recht, ja. Also es gibt ein Format, was wir haben, ist Deep Dives. Das heißt, da sprechen wir zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit Sven Schulz, mit der Batterietechnikfirma oder mit Florian Heinemann, also Leuten aus der Branche, die dann irgendein Expertenwissen haben. Ja, und jetzt im Beispiel von Sven Schulz, dann fragen wir ganz tief in die Elektromobilität und Batterietechnik. Was ist das? Was gibt es da für Geschäftsideen? Was sind ungelöste Probleme? Wo würdest du heute was gründen? Das ist das Format Deep Dive. Wir haben auch ein Format, das heißt Unicorn Ideas. Da spreche ich mit meinem Co-Host Samuel Schneider, der auch Gründer ist von Journeyman. Das ist eine Karriereplattform für Handwerker. Mhm. Und mit dem diskutieren wir alle zwei Wochen, sprechen wir über ja so random Ideen, die wir so sehen, ja, die uns auffallen. Zum Beispiel, also ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ein drittes Format, was wir haben, heißt Hear Us Grow. Mhm. Und das ist, das macht mir große Freude, weil da reden wir über 6 Monate. Jeden Monat machen wir ein Check-in mit 3 Gründern. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen Building in Public, ja. Mhm, also cool. Die 3 Gründer. Wir haben ganz tolle Gründer da, die in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten, unterwegs sind. Und die erzählen einmal im Monat, was ist schiefgelaufen. Ja, also das Anti-LinkedIn, da gibt es immer nur Erfolgsmeldungen. Ja, aber die sagen auch mal, Mensch, ich habe irgendwie ein Passwort geleakt. Ja, und ich musste irgendwie 3 Wochen lang nur meinen Code neu schreiben oder so.
Ja, krass.
Und das ist ganz spannend. Also diese Ups und Downs, auch mal wenn Finanzierungsrunden nicht so gut laufen oder wenn Kunden nicht so anbeißen oder an Bord bleiben. Ne? Das finde ich ganz spannend, dann über einen längeren Zeitraum die und Startups zu betrachten. Das machen wir mit Heroes Grow. Und das sind eigentlich die 3 großen Formate, die wir machen. Es gibt noch ein Format da, das heißt Big Picture. Das machen wir einmal im Quartal. Da spreche ich meistens mit Christian Leibold. Das ist einer der General Partner von Headline, ein großer Venture Capital Fund, über generell über Trends, die sich lohnen zu betrachten. Ja, sei es jetzt Web3 oder auch Audio oder was auch immer. Und da reden wir etwas breiter. Aber die 3 Formate, die ich genannt habe, sind eigentlich die und die drehen sich meistens also sehr zentral um das Thema Geschäftsideen.
Mhm. Dann vielleicht nochmal kurz zu den Eckdaten. Also wie gesagt, 100. Folge jetzt kommt demnächst. Also wenn die dürfte nicht mehr viel passieren. Ja, ich glaube Folge 97 hatte die, glaube ich, das letzte. Ne?
Stimmt, ja.
Dann die Länge der Folgen ist so immer in der Regel eine Stunde ein bisschen drüber, ne? Hätte ich so
ja,
gesagt.
Genau.
Ne?
Ja, also wir machen meistens 1 Stunde. Manchmal geht es ein bisschen länger, wenn wir nicht aufhören können, dann meistens 1 Stunde.
Und Sprache ist Deutsch, ne? Ausschließlich,
genau,
habe ich gesehen. Und dann
Deutsch, ja.
Die Frequenz habt ihr erhöht, ne? Die war früher, glaube ich, alle 2 Wochen oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Ja, genau. Also wir haben, wir machen es mittlerweile jede Woche, unter anderem auch, weil, also ich glaube, du bringst ja so viele Folgen raus. Das ist ja wirklich toll, ja, unglaublich. Du musst mir da mal dein Erfolgsrezept zeigen. Ach, also bei uns ist einmal die Woche ist das Maximum, was wir hinbekommen.
Nee, ist ja, also ich finde ein wöchentlicher Podcast, ne, da geht es ja immer auch also um das Level, auf dem man das macht, ist ja ein tolles Format eigentlich. Ne? Mhm. Gäste hervorheben haben wir jetzt gerade schon gemacht, aber vielleicht nochmal die flankierenden Bereiche, habe ich gerade schon mal angeschnitten. Vielleicht magst du mal über die Plattform, die jetzt demnächst kommt, ich weiß nicht, ist Plattform der richtige Begriff dafür, aber vielleicht kannst du das da nochmal durchführen.
Ja, gern. Also was wir bauen wollen ist, also wir wollen ein bisschen die ganzen Ideen, die da generiert werden, über die man spricht. Ja, manche sind abstrus, manche sind total naheliegend, andere sind irgendwie so thought-provoking. Aber mir ist aufgefallen, dass es nicht so einfach ist, also dass, sagen wir mal, dass es ziemlich aufwendig ist für Hörer, alle Podcast-Folgen durchzuhören, um sich inspirieren zu lassen. Das ist vielleicht nicht das beste Format. Mhm. Und was wir machen ist, wir bauen auf digitaleoptimisten.de eine Datenbank oder eine Plattform, wie auch immer, also ein Bereich, in dem wir die besten Ideen von den Gründern und Investoren zusammentragen und anfangen, ja auch unsere Nutzer ein bisschen mehr einzubeziehen. Welche Idee ist gut? Welche Idee will jemand machen? Ja, und das Ganze so ein bisschen mehr zu strukturieren und Leuten auch ein bisschen mehr einen Ort zu geben, um gebündelt auf ja, auf diese Themen zuzugreifen. Also wenn ich einen Side-Hustle gründen will, ja, dann soll man da genauso was finden, wie wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will meinen Job kündigen und will jetzt endlich loslegen. Und vielleicht kann das auch ein guter Startpunkt sein, um zumindest, selbst wenn man die Idee nicht findet, aber Rezepte finden, Playbooks, wir haben über ein, zwei schon gesprochen, und sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Das ist das Ziel von dieser Plattform.
Und digitaloptimisten.de, da gibt es eine Warteliste und wer sich da einträgt, bekommt sofort auch, habe ich gesehen, ein E-Book zugeschickt mit 5 Ideen.
Genau, also ich kommt drauf an, wann wir die Folge veröffentlichen, aber möglicherweise haben wir bis dahin schon die Plattform veröffentlicht und dann kann man sich direkt anmelden.
Super. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich, glaube ich, größtenteils durch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
War ein tolles Gespräch. Mich würde natürlich interessieren, was du für Geschäftsideen im Mediabereich hast. Aber das müssen wir vielleicht in meinem Podcast verlegen.
Können wir gerne machen, ja. Aber dann vielleicht trotzdem nochmal als letzte Frage, was gibt es denn für andere Podcasts, die du noch gerne hörst? Ne? Also als außer deinem und meinem, aber oder unserem hier. Gibt's da Formate, die du gerne empfehlen möchtest?
Ja, ich glaube, wenn ich so deine, wenn ich so die vergangenen Folgen von auch diesem Format in deinem Podcast höre, ich glaube, da werden die ganz tolle Podcasts empfohlen, ja, also sei es Doppelgänger oder ich glaube, wir sind da super aufgestellt in Deutschland. Ich höre gerade, vielleicht um mal was ganz anderes zu nennen, ich höre gerade einen Comedy-Podcast, nämlich This Past Weekend von Theo Von, ist ein ganz, ich finde den total witzig, und der hat einen wöchentlichen Podcast, in dem er so ein bisschen die Weltlage zusammenfasst. Aha. Und vielleicht, wenn man mal nicht Lust hat auf Business und Geschäftsideen und Unternehmen und Startup und so, dann ist das eine schöne Möglichkeit, ein bisschen zu lachen.
Perfekt. Du, Alexander, hat mir das wirklich großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Und dann, ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Updates gibt bei euch oder so, dann lass uns gerne mal sprechen. Vielleicht auch nochmal über die Plattform dann, ja?
Super. Vielen Dank, Jan.
Danke dir. Danke. Ne? Auf bald dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
So, das war Alexander Motzek, der Gründer und Podcast-Host von Digitale Optimisten. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ein tolles Format, höre ich selbst sehr gerne. Und ihr habt es ja gerade gemerkt, Alexander hat da wirklich einen sehr, sehr breiten Blick, auch wegen seines beruflichen Werdegangs und Backgrounds. Dementsprechend einfach mal reinhören, die ganzen Links dazu in unseren Shownotes. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die wir noch nicht kennen. Oder wenn ihr uns auf LinkedIn teilt oder auf Instagram oder dem sozialen Medium eurer Wahl. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten sage ich erstmal euch ein schönes Wochenende. Morgen Startup Insider Read Only nicht verpassen. Lohnt sich natürlich auch. Ist schon Folge 99. Ihr wisst es ja wahrscheinlich, meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel stellt jede Woche Bücher vor, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und ja, deswegen auch da mal reinhören. Wie gesagt, Folge 99. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein schönes Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.